Die erste Folie könnt ihr gleich einblenden. Damit geht es weiter heute. Am vergangenen Sonntag, als wir schon vom Zorn Gottes geredet haben, hatte ich kurz Gelegenheit auch noch zu einzelnen Gesprächen nach dem Gottesdienst und jemand sagte, wenn ich zornig bin über meine Kinder, dann ist das ja auch ein gutes Zeichen. Denn das heißt, sie sind mir nicht egal. Wenn ich keine Emotionen hätte, wären sie mir ja vollkommen egal. Das ist so. Insofern ist an dieser Stelle Gottes Zorn sein eifersüchtiger Zorn. Und den hat man nur gegenüber Menschen, die einem nicht egal sind. Davon haben wir in der letzten Woche gehört. Heute geht es um eine Seite des Zornes Gottes, die sich so alleine nicht erklären lässt. Denn wenn du deine Kinder liebst, dann wirst du sie nicht vernichten. Heute hören wir etwas aus dem Wort Gottes von Gottes heiligem Zorn und von den schrecklichen Auswirkungen dieses heiligen Zornes. Fangen wir an. Die Bibel sagt, Gott sagt von sich, ich bin heilig, ihr sollt heilig sein, ihr sollt heilig, euch heiligen, denn ich bin heilig. Und da, wo das missachtet wird, wo Menschen Gott nicht ehren, ihn nicht lieben und sich nicht an seine Weisungen halten, da antwortet Gott mit seinem heiligen Zorn. Es heißt im 2. Chronik 24, die Leute von Juda, sie hörten auf, in den Tempel des Herrn zu gehen und den Gott ihrer Vorfahren zu verehren. Stattdessen beteten sie wieder vor den geweihten Pfählen und Götzenbildern, weil sie sich damit vor dem Herrn schuldig machten, wurde er zornig auf Juda und Jerusalem. Hier ist also das Volk Israel betroffen, in die Gott so viel investiert hat und die dann, als es ihnen gut ging, sagten, ey komm, diesen Gott brauchen wir nicht mehr, wir brauchen was zum Anfassen und wir machen uns Götzenbilder und das heißt, wir nehmen einfach beides. Jahwe ist gut, aber so ein bisschen eine Zusatzversicherung ist doch auch okay. Warum nicht die Fruchtbarkeitsgötter der Kanaaniter? Hier ist Israel betroffen, aber nicht nur. Darüber hinaus trifft der Zorn Gottes auch die umliegenden Völker. Und das ist die nächste Folie. Die Völker, die sollten Gottes Strafgericht an Israel ausführen, aber sie haben dabei über die Stränge geschlagen. Und sie haben auch nicht so gehandelt, wie Jahwe es wollte. Und darum trifft auch sie ihr Zorn. Es heißt hier, freut euch und jubelt, ihr Babylonier. Ihr habt mein Volk und mein Land ausgeplündert. Bald wird Babylon, eure Mutter, die euch geboren hat, ganz erbärmlich dastehen. Ihr werdet das Letzte der Völker sein und euer Land wird zur ausgedörrten Wüste. Mein Zorn wird es völlig unbewohnbar machen. Alles wird zur Wüste. Und eure Hauptstadt Babylon wird so zerstört, dass jeder, der vorbeikommt, vor Entsetzen aufschreit. zuerst das Volk Israel, dann die umliegenden Völker und zuletzt zeigen die Propheten, dass die ganze Menschheit bedroht ist von Gottes richtendem, heiligem Zorn. Das ist die nächste. Zephania 3, Vers 8. Mein Beschluss ist es, die Völker zu sammeln und die Königreiche zusammenzubringen, um meinen Zorn über sie auszuschütten. Ja, alle Glut meines Grimmes, denn alle Welt soll durch meines Eifers Feuer verzehrt werden. Wir haben schon die letzten 2, 3 Sonntage darauf hingewiesen, es stimmt nicht, es haut nicht hin, zu sagen, ja, das ist Altes Testament. Im Alten Testament, da ist der Gott ja der Zornige und im Neuen Testament, da ist er der Liebe, ja, da ist er der Kuschelige. Nein, ihr findet diese Aussagen, und dazu kommen wir, im Neuen Testament. Genauso übrigens findet ihr die Aussagen von Gottes Liebe und Barmherzigkeit, von seinem Erbarmen und von seinem begrenzten Zorn findet ihr im Alten Testament. Diese Ausrichtung, erst das Volk Israel, alle Völker, ja die ganze Menschheit, bedroht von Gottes Zorn, findet ihr ganz zentral in einem sehr wichtigen Abschnitt des Neuen Testamentes, nämlich im Römerbrief. Kapitel 1, Vers 18, gehen wir einen weiter. Römer 1, Vers 18 bis 3, 20. Das ist der Abschnitt, in dem der Apostel Paulus entfaltet, dass die Menschheit bedroht ist von Gottes Zorn. Und Paulus, er macht das sehr, sehr, sehr geschickt. Er fängt nämlich so an, dass er von den Heidenvölkern spricht. Kapitel 1, Vers 21. Obwohl sie Gott kannten, ehrten sie ihn nicht als Gott und dankten ihm nicht. Der Paulus argumentiert hier, jeder Mensch kann wissen, dass es einen Gott geben muss. Ein Blick auf die Natur, ein Blick auf die Wirklichkeit um uns herum würde reichen, um zu begreifen, hier ist ein Schöpfer am Werk. Dann weiß ich noch nicht, wer der ist, ich weiß noch nicht, wie der ist, aber ich weiß, es muss einen Gott geben. Und Paulus sagt, anstatt Gott zu suchen, ihn zu ehren, beten sie andere Dinge an, ihren Erfolg, die Karriere, ihre Gesundheit, ihr Aussehen, ihr Auto, ihren Sportverein und was auch immer. Aber sie beten nicht Gott an. Und die Juden, die seinen Brief lesen, die applaudieren. Paulus, du hast recht, so sind sie, die Heiden. So sind sie. Und dann müssen sie weiterlesen. Und dann heißt es in Kapitel 2, Vers 1, aber auch du, Mensch, der du dieses Treiben missbilligst, du hast keine Entschuldigung. Wenn du solche Leute verurteilst, sprichst du dir damit selbst das Urteil. Denn du handelst genauso wie sie. Wisst ihr, die Juden haben gesagt, wir sind Abrahams Kinder. Wir sind das erwählte Volk. Wir haben die Beschneidung. Und schon Jesus hat gesagt, Gott könnte aus diesen Steinen, könnte er Kinder Gottes machen. Und die Beschneidung, die muss am Herzen passieren, nicht äußerlich. Ihr habt keinen Vorzug vor Gott. Ihr seid Sünder, genau wie alle anderen auch. Und dann kommt Paulus zu dem Schluss, alle Menschen stehen unter diesem Zorn und sind von Gottes Gericht betroffen. Ich habe eindeutig klargestellt, sagt er in 2 Vers 9, dass die Menschen aus dem jüdischen Volk genauso wie die aus den anderen Völkern in der Gewalt der Sünde sind. Und darum trifft auch alle der göttliche Zorn. Kapitel 1, Vers 18. Alle Menschen sind nämlich dem Gericht Gottes verfallen und dieses Gericht beginnt schon offenbart zu werden. Sein heiliger Zorn, und von dem reden wir heute, sein heiliger Zorn wird vom Himmel herab alle treffen, die Gott nicht achten und seinen Willen missachten. Wie wirkt sich das aus, der Zorn Gottes? Welche Folgen hat er, wenn ich davon betroffen bin? Welche Auswirkungen hat der Zorn Gottes? Hungersnöte, Seuchen, Bedrängung durch die Feinde, also dass du angegriffen wirst, das hat das Volk Israel erlebt. Und bis dahin als größter Ausdruck, dass sie verschleppt worden sind und im Exil leben mussten. Versteht ihr, den Zorn Gottes, den sitzt du nicht auf einer Backe ab. So wie ein Schüler vielleicht sagt, ey komm hier, einmal nachsitzen, das stecke ich doch locker weg. Der Zorn Gottes ist vernichtend. In seiner radikalsten Form meint der Zorn Gottes Vernichtung und völlige Austilgung. 5. Mose 7, Vers 4. Eure Söhne könnten dazu verleitet werden, sich vom Herrn abzuwenden und andere Götter zu verehren. Dann würde der Herr über euch zornig werden und euch in kürzester Zeit vernichten. Und aus Hesekiel 43, die Abscheulichkeiten, die ihre Könige begingen, haben meinen heiligen Namen geschändet. Deshalb musste ich sie in meinem Zorn vernichten. Darum rufen die Propheten des Alten Testamentes immer und immer wieder zur Umkehr auf. Denn es heißt in Hesekiel Kapitel 18, da sagt Jahwe: Glaubt nicht, dass ich einen Gefallen daran habe, wenn Menschen zu Tode kommen. Glaubt nicht, dass ich der Gott bin, der sich daran weidet, Menschen leiden zu sehen. Nein, vielmehr habe ich Gefallen daran, dass sie umkehren und leben. Und doch bin ich ein heiliger Gott und unvereinbar mit menschlicher Schuld und menschlicher Sünde. Die Propheten gebrauchen Bilder, um die schreckliche und vernichtende Gewalt des Zornes Gottes zu beschreiben. Das verzehrende Feuer oder der verheerende Sturm, der die Tage in aller Munde war, weil ein Tornado in Kürnach 50 Dächer abgedeckt hat. Und es war für unsere Verhältnisse schon eine Sensation, weil wir so etwas gar nicht kennen. Aber ihr seht, welche verheerende Wirkung ein solcher Sturm haben kann. Gestern sprachen wir von Kyrill, der 2007 ganze Landstriche entwaldet hat. Der Zorneskelch, das ist der Kelch, der mit Gift gefüllt wird und ein Kelch der Hinrichtung ist. Und nicht zuletzt das Treten der Kelter. Etwas, was hier in der Gegend vielleicht am ehesten noch bekannt ist, dass die Trauben in eine Kelter kommen und dort dann auch so früher zumindest mit Füßen getreten werden, um sie zu zerquetschen, damit der Wein austritt. Hier seht ihr jemanden in den Trauben stehen, in der Kelter stehen. Und hört einmal auf den Text, das ist die nächste Folie aus Jesaja 63, die Verse 3 bis 6. Jahwe sagt, ganz allein trat ich die Kelter und niemand aus den Völkern hat mir dabei geholfen. Ich habe sie alle in meinem Zorn zerstampft wie Trauben. Ihr Blut ist auf mein Gewand gespritzt. Ich sah, dass die Zeit gekommen war, mein Volk zu befreien und alle seine Feinde zu bestrafen. Ich dachte, es würde mir jemand helfen, aber als ich mich umsah, da war keiner bereit. Da habe ich mir selber geholfen. Mein Zorn gab mir die Kraft. Ich trat die Völker nieder und zerstampfte sie in meinem Zorn. Ihr Blut ließ ich in die Erde fließen. Und eben dieses Bild, ihr Lieben, taucht wieder auf im Neuen Testament, nämlich im Buch der Offenbarung. Ihr habt gehört, dass es im Römerbrief hieß, der Zorn Gottes ist schon offenbar, er fängt bereits an. Wisst ihr, was, wie Paulus sagt, wie das aussieht heute? Gott sagt, bitteschön, ihr wolltet ohne mich leben, nun müsst ihr ohne mich leben. Gott hat die Menschen dahin gegeben in ihre Gottlosigkeit. Das ist bereits ein Ausdruck seines Zorns. Dass der Mensch zum Wolf wird, der den Menschen frisst. Dass es Krieg gibt und eine Menge Tote. Dass überall auf der Welt Blut fließt, auch jetzt in dem Moment, wo wir hier sitzen. Menschen sterben und Blut wird vergossen. Und wir mit unserem Gottesbild fragen manchmal, wie kann Gott das zulassen? Was soll das? Was ist das? Und die Bibel sagt, Gott hat sie dahin gegeben. Und so findet ihr in der Offenbarung 14, ab Vers 19, die folgende Stelle. Der Engel warf seine Sichel über die Erde, die schnitt Trauben in die große Weinpresse, die den Zorn Gottes bedeutet. Außerhalb der Stadt wurden sie in der Presse ausgedrückt. Da kam ein Blutstrom aus der Weinpresse, der stieg so hoch, dass er den Pferden bis an die Zügel reichte und floss 1600 Wegmaße weit. 1600 heißt hier 40 mal 40, also ein schier endloses Maß. Ich komme zum Fazit und damit zum Schluss. Auch im Neuen Testament ist Gott nicht der kuschelige Gott, sondern der heilige Gott. Und seine Güte will auch heute die Menschen zur Umkehr leiten. Seht, die 70 Jahre, in denen wir leben, in Frieden und im wachsenden Wohlstand, ich möchte sie nicht tauschen. Ich lebe davon. Ich bin 1966 geboren und bin so ein Wohlstandskind. Nur geistlich betrachtet haben sie uns nicht gut getan, denn sie haben aus Gott einen zahnlosen Tiger gemacht und aus uns ein Volk, das nicht nach Gott fragt, ihn nicht sucht, ihn nicht ehrt. Die Bibel sagt aber, das ist Gottes Güte. Wisst ihr denn nicht, begreift ihr denn nicht, dass sie euch zur Umkehr leiten will? Römer 2, Verse 2 bis 4. Missachtet ihr die große Güte, Nachsicht und Geduld, die Gott euch bis jetzt erwiesen hat? Seht ihr nicht, dass er euch durch seine Güte zur Umkehr bewegen will? Aber ihr kommt nicht zur Einsicht. Und ihr wollt euch nicht ändern. Damit häuft ihr ständig noch mehr Schuld auf und bereitet euch selbst das Verderben, das am Tag der Abrechnung über euch hereinbricht, an dem Tag, an dem Gott sich als Richter offenbart und gerechtes Gericht hält. Jeder, der zumindest in die Landeskirche geht, spricht dort das Glaubensbekenntnis. Und dort heißt es von Jesus Christus: Aus dem Himmel, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Wir haben es noch in unserem Glaubensbekenntnis. Darum, das ist die nächste Folie, gehört zur Verkündigung des Evangeliums der Aufruf zur Umkehr, damit Menschen vor dem Zorn Gottes bewahrt werden. Ihr findet dies in ganz, ganz vielen Stellen im Neuen Testament, vor allem natürlich in der Apostelgeschichte. Die bekannteste und vielleicht zentralste Stelle ist die in Apostelgeschichte 17, als der Apostel Paulus nach Athen gekommen ist und dort den Leuten, die in der griechischen Philosophie bewandert waren, Folgendes sagte: Nachdem Gott mit Nachsicht über das hinweggesehen hat, was ihr bisher aus reiner Unwissenheit getan habt, fordert er jetzt alle Menschen auf, umzukehren. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit ein gerechtes Gericht halten will, und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Ihn hat er vor aller Welt dadurch ausgewiesen, dass er ihn vom Tod auferweckt hat. Und die allerletzte Folie: In unserer postmodernen und postfaktischen Gesellschaft ist eine solche Botschaft natürlich anmaßend und sektiererisch, weil wir es heute überhaupt nicht mehr gewöhnt sind, dass uns jemand in Frage stellt. Geschweige denn, dass wir dazu bereit wären, uns vor einem Größeren zu verantworten für unsere Taten, für unser Leben. Würden wir also die biblische Botschaft so konsequent verkündigen, würden uns die meisten Leute endgültig für durchgeknallte Außenseiter halten. Wie wäre es, du gehst an einem Markttag in die Stadt, du nimmst dir eine Apfelsinenkiste und stellst dich drauf und du rufst den Menschen zu: Kehrt um, damit ihr nicht verloren geht. Kehrt um zu dem lebendigen Gott. Wenn du den Menschen oder du gefragt wirst zu deinem Glauben und du sagst, wie antwortest du etwa auf die Frage, was bedeutet Jesus Christus für mich? Wie würde wohl ein Gespräch verlaufen, wenn du antwortest, Jesus ist mein Retter? Und er bewahrt mich vor dem Zorngericht Gottes. Durch Jesus habe ich Vergebung meiner Sünden und ewiges Leben. Vielleicht würde uns sogar der Hass der Gesellschaft entgegenschlagen. Und Jesus sagt, wenn das passiert, rechnet damit, denn die Diener sind nicht größer als ihr Meister. Wenn man mich schon verlacht hat und verhöhnt hat, wenn man mich einen Besessenen nannte, wird man das mit euch auch tun. Und aus diesem Grund besteht für uns die Gefahr, dass wir die biblische Botschaft vom Zorn Gottes lieber verschweigen? Tragen wir dann nicht aber eine Mitschuld daran, wenn Menschen verloren gehen?